Wir sprechen auch oft von Zukünften, weil einfach diese eine Zukunft, die gibt's halt nicht. Ja, so, das ist auch unseriös zu sagen, es gibt diese eine Zukunft. Sondern es gibt einen offenen Zukunftsraum, der ist gestaltbar, da drin sind vielleicht Wahrscheinlichkeiten und was relativ plausibel ist. Aber das ist halt eine individuelle Fähigkeit, die man aufbauen kann.
Viele Mittelständler stehen heute vor großer Unsicherheit, ob durch künstliche Intelligenz, geopolitische Risiken oder demografischen Wandel. Über viele dieser Teilbereiche habe ich in den vergangenen Folgen mit spannenden Gästen gesprochen. In dieser Folge wollte ich einen größeren Blick auf das Thema Zukunft werfen. Wie genau lässt sich denn Zukunft gestalten, wenn so vieles unsicher erscheint? Darüber habe ich mit Cornelia Daheim gesprochen. Sie ist Zukunftsforscherin und Gründerin des Beratungsunternehmens Future Impact Consulting. Seit über 20 Jahren berät sie Mittelständler, Ministerien und auch internationale Organisationen. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die Frage, wie können wir trotz Unsicherheit und trotz Komplexität kluge Entscheidungen für morgen treffen? Es ist ein, wie ich finde, sehr spannendes Gespräch geworden, das in der heutigen Zeit, in dieser Krisenzeit auch Mut macht. Das ist übrigens schon die letzte Folge dieser Podcast-Staffel. Und wenn du dich noch mehr dafür interessierst, wie Unternehmerinnen und Unternehmer Krisen meistern, dann schau gerne mal vorbei auf impulse.de/jetzt-erst-recht. Und dort findest du 20 Kurzfilme, in denen inspirierende Macherinnen und Macher von ihren ganz persönlichen Wendepunkten berichten. Den Link findest du hier in den Show Notes. Und jetzt erstmal viel Spaß beim Interview. Cornelia, ich erlebe viele Unternehmer, die mir sagen, ja, Zukunft, alles schön und gut, ich habe keine Zeit für die Zukunft, ich muss irgendwie überleben. Was sagst du dazu?
Dass man sich damit ausliefert, dem, was andere tun und dem, was vielleicht auf einem zukommt. Und dass man ein Stück weit auch Gestaltungsmöglichkeit verschenkt eigentlich. Andererseits sage ich dazu, ich habe selber auch gegründet und verstehe auch die Zwänge und den Druck, in dem man steckt und die Herausforderungen. Dass es vielleicht nachvollziehbar ist auf der einen Seite, gerade bei der Weltlage, die wir aktuell haben und all den Dingen, die so an Überraschungen, Wildcards auf uns hereinprasseln. Aber das ist vielleicht andererseits, um es ein bisschen positiver zu formulieren, ist es auch viel machbarer, mit Zukunft sich zu beschäftigen, als die meisten denken.
Muss man ja ehrlich sagen, eigentlich kann man sich gar nicht leisten, es nicht zu tun, also nicht sich um die Zukunft zu gestalten.
Ja. Würde ich schon sagen. Also in jedem Fall ist es eine riskante Strategie, sagen wir es mal so. Ja? Weil man im Prinzip damit auf so einer impliziten Grundannahme surft, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, so. Und wenn uns irgendwas die letzten 10 Jahre allein schon nur gezeigt haben, dann ist es, dass wir ganz viel Wandel um uns herum sehen, dass die Volatilität zunimmt. Und dann zu sagen, ach, ich tue mal einfach so, als könnte sich nichts verändern. Und als müsste ich mich gar nicht damit auseinandersetzen, was an Wandel passieren könnte. Und erst recht nicht mit der Frage vielleicht, welchen Wandel ich auch will. Ja, das finde ich auch ganz wesentlich. Also wo wir vielleicht auch hinwollen als Unternehmen, als Team, dann ist das schon, man akzeptiert ein großes Risiko. Ja, dass man einfach überfahren wird, dass man zu spät vielleicht Dinge mitbekommt, dass man Chancen verpasst. Ja.
Wobei ich eigentlich was anderes erlebe bei mehr Unternehmen, die einfach sagen, Nikolaus, warum soll ich denn jetzt in die Zukunft schauen? Es ist so volatil, es passiert so viel. Ne? Wir haben neue Kriege, also technologisch, es passiert so viel. Warum soll ich mich dann beschäftigen? Ich kann doch gar nichts, ich habe doch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Deswegen, ich gucke mal, dass ich irgendwie mein operatives Geschäft irgendwie meister, irgendwie bewältige und lass mich bitte in Ruhe mit dem, was ich ohnehin überhaupt gar nicht einschätzen kann. Hat eigentlich eine große Hilflosigkeit, muss man sagen, angesichts dieser extrem schnellen Veränderungen, die mit Ungewissheit zu tun haben.
Ja, genau. Man kann auch sagen, dass sich das ein bisschen gewandelt hat. Also es gab so eine Zeit, da hat man auch gedacht, Zukunftsforschungsvorsicht, wir können auch gleich nochmal gerne über so ein bisschen Begrifflichkeiten und so die Toolbox sprechen. Das heißt eher so Planung, ja, also dass man wirklich ableiten kann, was ist die wahrscheinliche Zukunft, ja. Das war immer schon auch kritisch betrachtet von einigen Praktikern, ja. Aber es gab diese Vorstellung und man hat sehr viel getan, um das irgendwie zu versuchen, dass man wirklich dahin kommt. Ah, dann haben wir wirklich sehr gute Einschätzung, was ist so eine wahrscheinliche Zukunft, dann können wir ja vorbereitet sein, ja. Und das hat man eigentlich gelernt, naja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die klugste Lösung, sondern eigentlich sagt man Foresight, also so die Arbeit, aus der ich komme, das hilft einem auch agiler mit sich einem Wandel, der einen ja auch wirklich konkrete Probleme dann wieder im Tagesgeschäft stellt, damit besser umgehen zu können. Also besser auch für Alternativen gewappnet zu sein und andererseits aber auch ausgelotet zu haben, wo ist denn der Raum, in dem ich gestalten kann? Ja, so. Also es geht oft auch nicht darum zu sagen, wir stellen uns dann vor, dass wir beeinflussen können, wie lange jetzt Trump noch da ist oder ähnliches. Ja, so. Das ist oft ja auch außerhalb des Einflussraums von vielen Unternehmen, ja, auch unserem, ja.
Also keine Glaskugelwissenschaft, ja. Also ne, du hast nicht die Glaskugel, genau. Keiner hat die Glaskugel und sagt, ich schaue da mal rein und kann genau sehen, was passiert. Wir haben diese ein, zwei Szenarien und das ist meine Glaskugel. Das ist quasi wahrscheinlich das Gegenteil dessen, was du dann gut findest.
Ja, genau. Also es ist auch das Gegenteil dessen, was wir so empfehlen. Ja, so, es gibt immer noch diese Ansätze, die sagen jetzt auch zum Teil KI gestützt, dann haben wir die Genius-Forecasts und so und dann wissen wir doch genau, die sind aber doch auch alle wieder immer wieder über den Haufen geworfen worden in den letzten Jahren. Das sieht man. Und es gibt so ein bisschen diese Ebene, auch so Trendforschung, das ist, würde ich sagen, benachbartes Feld, ja, so, wo man auch sagt, ah, dann wissen wir, welche Trends sind jetzt die wichtigsten und so. Aber eigentlich geht es eher darum zu sagen, man öffnet auch diesen Raum der Unsicherheit. Also Arbeit mit Alternativen ist so ein Thema, Arbeit mit alternativen Szenarien. Und dann schaut man wieder genau dahin, was hieße das für uns? Wäre das was, wo Dinge passieren, auf die wir uns vielleicht heute schon vorbereiten können oder wo wir einen Plan B einfach in der Tasche haben können? Dass, wenn es passiert, können wir schneller reagieren. Und wo ist der Raum, wo wir halt Einfluss nehmen können, um eher in die Richtung zu lenken, eine gute Zukunft für uns, ja, im besten Fall vielleicht auch gesellschaftlich, ja, das ist ja auch nochmal ein Thema. Also gute Zukunft für wen eigentlich und so.
Kann man eigentlich die letzten Jahre als ein brutales Lernfeld beschreiben, wenn man guckt auf die Pandemie damals, 2020, wo was passiert, was keiner sich vorstellen konnte, dann der Krieg, Ukraine, also und was sonst noch passiert ist, ist das nicht quasi, wo wir eigentlich sagen müssen als Unternehmerin oder Unternehmer, da sind Dinge passiert, die wir uns gar nicht vorstellen konnten und plötzlich haben wir vielleicht auch eine andere Möglichkeit, uns genau etwas vorzustellen, was eben unvorstellbar war. Was es aber leider nicht einfacher macht, weil wir gerade dann wieder in so eine Unsicherheit hineinrutschen und sagen, okay, ich kann ja gar nichts sagen. Ist halt einfach unkalkulierbar.
Ja, das war genau auch der Effekt. Ja, das ist für uns ein bisschen bitter, ja, so, die wir sozusagen lange aus dem Paper sagen, es wäre auch schlau, ab und zu mal zu schauen, was sind denn so Wildcards, Disruptionen, Black Swans, welche Begriffe man da auch immer und Konzepte man da nutzen will, also solche Überraschungen, ja.
Also Black Swan, der schwarze Schaf, schwarze Schwan, ne? Der schwarze Schwan, der einfach aus dem Nichts kommt, wo keiner vorher dran gedacht hat, dass sowas passieren könnte.
Ja, genau, auch wenn man nicht angenommen hat, dass es den schon so gibt und so, ne? Das war ja so ein Konzept, wo man gesagt hat, man kannte immer nur weiße Schwäne und man konnte sich gar keine schwarzen vorstellen. Die gab es aber. Ja, man wusste nur nicht davor, dass es die gab. Und Wildcard ist ein ähnliches Konzept, kann man sagen. Ja, also Überraschungen, die aus heutiger Sicht relativ unwahrscheinlich sind, die aber eine große Wirkung hätten. Und dafür ist eigentlich Corona zum Beispiel war ein absolutes Lehrstück, hast du, glaube ich, gesagt. Wirklich für uns auch für das, was Zukunftsforschung, strategische Vorausschau so leisten kann. Ganz, ganz klassisch, weil das schon antizipiert war. Also die meisten Menschen haben mir gesagt, das hätten wir uns nie vorstellen können. Ja, so. Und in der Vorausschau, aber in allen großen, solide gemachten Studien war das einer der großen Fälle, wo man gesagt hat, oh, Achtung, das wird immer wahrscheinlicher, dass das passieren könnte. Und wenn das wirklich in dem und dem Fall so auftreten würde, dann wäre das ein globales Phänomen und das hätte ganz große Auswirkungen und so weiter. Also das heißt, da war schon es auch möglich zu sagen, ja, das könnte passieren, ist durchaus denkbar, nicht, dass man es sich wünscht, aber einfach es sich auch realistisch anzuschauen. So, und der Effekt ist natürlich schon gewesen, dass bei vielen, die wir noch so als Zweifler sozusagen wahrgenommen haben, die immer so gedacht haben, ach da, mit dieser Vorausschau und den Szenarien und dieser Trendanalyse und diesem Wildcard-Scanning, muss das denn so sein? Ne? Wir haben ja heute so viel zu tun und die Digitalisierung funktioniert noch nicht und so. Dass die schon gesagt haben, das hätte jetzt schon geholfen. Ja, und ich kann gleich vielleicht auch noch mal so ein bisschen so einen Fall erzählen, wie wir dann mit dieser Situation auch umgegangen sind und was die Toolbox dann auch an Hilfe leisten kann in so Situationen. Ja,
ja, erzähl einen Fall. Je konkreter, desto besser. Was war das für ein Fall?
Ja, also bei Corona war das für uns wirklich so, ich hatte selbst auch an einer Studie mitgearbeitet, die genau dieses Thema verarbeitet hatte. Das war ein EU-Forschungsprojekt, wo wir bis ins Parlament durchdiskutiert haben, was heißt das? Und das muss ganz oben auf diesen Listen stehen. Das heißt, ich fand das Thema also recht gut. Und für uns war dann auch relativ früh klar, okay, jetzt muss Homeoffice und so weiter. Also wir konnten selber schnell reagieren, das war das eine. Das andere, dass wir uns natürlich auch gefragt haben, wie viele, die ja in dem Bereich tätig sind, also wir arbeiten mit Unternehmen und Organisationen, die selber diese Vorausschau etablieren wollen, ne? Und da spielt auch eine wesentliche Rolle, dass man in Workshops arbeitet, also zusammen über Zukunft nachdenkt. Und das hieß zum Beispiel für uns, dieses In-Persona-Workshop-Modell, das wird nicht möglich sein, höchstwahrscheinlich. Ja? Also das heißt, wir haben als erstes für uns selber ganz schnell Szenarien gebaut. Was kann das heißen? Wie lange kann der Hase dauern? Wie extrem könnte das werden? Und haben für einen Worst Case in dem Fall geplant, sehr schnell. Das heißt, wir hatten schnell umgestellt auf eine digitale Lösung und so weiter und haben dann, was wirklich viele Kunden auch als sehr hilfreich empfunden haben, das sozusagen mit Kunden durchexerziert, wie kann man mit dieser Szenariotechnik, also wo man sich alternative Zukünfte ausmalt, wie kann man damit mit dieser akuten Situation umgehen? Also viel weniger, was man immer denkt, so Szenarien ist so in 10 Jahren oder so, ne? Also sind so langfristige Themen. Aber da kurzfristige Szenarien zu machen, okay, wir machen mal Annahmen in 2 Monaten, in 6 Monaten und so weiter und aktualisieren die regelmäßig. Und dafür haben wir ein Tool entwickelt, das haben wir mit Kunden eingeübt, die da Interesse dran hatten. Das waren dann doch auch viele, die haben es hoffentlich gemerkt und haben das absolut runtergebrochen auf so ein ganz einfaches Format, wo man das im Prinzip in 2 Stunden, wenn man gesagt, wenn man engagiert ist, kann man das lernen. Und so.
Aber eigentlich geht es ja darum, dann Sicherheit zu geben, ne? Also von so einem diffusen Gefühl, oh Gott, was kommt, keine Ahnung, das runterzubrechen auf was ganz Konkretes, auch vom Zeitabstand etwas, was irgendwie überschaubar ist. Und dann kann man ja sehen, ob es klappt oder ob es nicht klappt, ob man die Zahlen einhält oder nicht und dann immer wieder justieren.
Genau, und was ein wesentlicher Punkt auch ist, der, glaube ich, oft sehr, sehr hilfreich ist, wirklich in der strategischen Planung, wenn man beginnt, mit diesen Tools zu arbeiten, ist, dass es eine Struktur gibt. Ja, so Zukunft kann einerseits so eine Art Hoffnungsraum ja sein, ne, dass wir uns so ganz wunderbare Dinge ausmalen, aber auch ein Angstraum. Ja, das kennen wir auch so aus diesen Mainstream-Zukunftsbildern, die es so gibt. Und es kann vor allen Dingen aber auch überwältigen, wenn man damit anfängt. Ja, so man kriegt keinen Anpack. Ja, es sind ganz viele Themen. Und solche Techniken wie die Szenariotechnik zum Beispiel, wie wir sie da in dem Fall halt auch genutzt haben in einer vereinfachten Form, die hilft halt, dir eine Struktur zu geben. Ah, wie durchdenke ich das? Was sind die Faktoren? Okay, das ist wesentlich, das muss ich beobachten. Und jetzt bin ich mal vorbereitet für 3 Fälle und ich kann halt, ich gucke halt, da zieht man drauf an, einmal die Woche geht man nochmal kontinuierlich die News, in welche Richtung zeigt es gerade? Haben wir dafür einen guten Plan B in der Tasche, wenn es so weitergeht? Müssen wir vielleicht den Mitarbeitern nochmal was erklären und so. Und das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Ja, so. Und diese Struktur hilft halt auch total.
Und ist es nicht noch ein Schritt mehr, eben nicht nur das besser zu verstehen, im Blick zu behalten, auf die Zahlen, sondern zu sagen, okay, wo kann ich den Hebel ansetzen? Also,
genau.
Ne, welches Szenario will ich und wo kann ich es dann auch gestalten?
Ja, genau. Also du hast eigentlich wie so eine dreischrittige Denke, dass du sagst, du schaust dir, wenn du jetzt nimmst als Tool Szenarioentwicklung, ja, du schaust dir an, was passiert im Umfeld, was potenziell Einfluss auf dein Geschäft hätte. Ja, so. Da definiertest du Faktoren und dann variierst du, wie könnte das in Zukunft verlaufen pro Faktor. Und daraus bildest du konsistente alternative Szenarien. Die hast du. Und im zweiten Schritt sagst du, welche Auswirkungen hätte das auf mein Geschäft? Ja, oder mein Handlungsfeld, wie auch immer. Durchdenkst das. Und im dritten Schritt sagst du, okay, und wo könnte ich hier Einfluss nehmen? Kann ich auf den eigentlichen Verlauf dieses Szenarios Einfluss nehmen? Könnte ich besser vorbereitet sein auf vielleicht problematische Auswirkungen, die das irgendwie hat? Mir bricht ein Teil des Geschäfts weg, wie jetzt bei uns im Beispiel diese ganzen persönlichen Workshops, wo wir hinreisen, Kunden auch vor Ort sind. Das ging einfach nicht mehr. Ja. Und dann fragst du, wo kannst du gestalten? Ja, wie in dem Fall halt alternativ online anbieten, komplett das System umstellen. Und dadurch findest du deinen Gestaltungsraum. Ja. Das ist eigentlich so der Dreischritt, der in dieser Denke so vorhanden ist und der den Leuten auch hilft, dann wiederum einen Anpack daran zu bekommen. Und ein ganz wesentliches Element ist halt auch dieses Zurückkommen zum Heute. Ja, also nicht nur zu sagen, ah, wir malen uns alternative Zukünfte aus, sondern immer wieder diesen Kreis zu machen auf, was bedeutet es heute? Ja.
Wobei ich viele auch Mittelständler erlebe, die, glaube ich, sich echt schwer damit tun, das heute zu verlassen. Die sagen, es ist quasi immer noch diese Fantasie oder auch mal die Recherche. Also ne, wie kann ich wirklich so einen Zukunftsraum konkret beschreiben? Also ich habe das Gefühl, dass es das ganz wenige eigentlich machen.
Ja, das lernt man halt auch nicht. So, das ist sowas, wo sozusagen unsere Disziplin so ein bisschen daran arbeitet, dass diese Strukturen des Denkens, diese Fähigkeiten, könnte man auch sagen, dazu auch in Alternativen zum Beispiel zu denken, dass das früher beigebracht wird, im besten Fall schon in der Schule, ne, gibt es diverse Ansätze, aber halt auch in Universitäten wird das mehr und mehr so integriert. Aber die meisten, die heute in Führungspositionen sind, haben das nicht mitbekommen. Ja, für die ist es meistens neu. Und was wir auch merken, ist so ein bisschen wie, es gibt diesen Begriff der Futures Literacy, der ist sehr stark geworden in den letzten Jahren, dass es wie auch eine individuelle Fähigkeit ist. Aber mit der guten Nachricht damit verbunden, die kann man ganz gut üben. Ja, so. Das heißt, wenn man das öfter macht und sagt, ah ja, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist jetzt das und das passiert. Und dann die Frage zu stellen, ah, was könnte noch passieren? Ja. Also diesen Raum zu öffnen, man spricht immer von so einem Zukunftstrichter, ja. Das ist eine kognitive Fähigkeit, die halt mit regelmäßiger Übung wird die immer besser. Ja. So, und es wird dann auch weniger beunruhigend.
Also es gibt ja Financial Literacy, also wie kann ich Finanzwissen anhäufen, besser verstehen? Und du sagst, es gibt eben auch Future Literacy, also ich kann quasi Zukunft besser beschreiben, mehr Räume öffnen für mich, ja?
Ja, genau, also antizipieren und zum anderen eben auch dann damit sozusagen, ich würde es nennen, arbeiten. Im Englischen gibt es oft einen Begriff, das ist so eine Bewegung um die Futures Literacy, die kam aus der UNESCO, also stark aus dem Bildungsbereich. Da ist oft der Begriff so use the future, da bin ich persönlich nicht so ein Freund von. Ich würde eher sagen, mit der Zukunft arbeiten, ja, oder mit den Zukünften. Wir sprechen auch oft von Zukünften, weil einfach diese eine Zukunft, die gibt's halt nicht. Ja, so, das ist auch unseriös zu sagen, es gibt diese eine Zukunft. Sondern es gibt einen offenen Zukunftsraum, der ist gestaltbar, da drin sind vielleicht Wahrscheinlichkeiten und so. Was relativ plausibel ist. Aber das ist halt eine individuelle Fähigkeit, die man ausbauen kann. Ja, so.
Ist nicht auch ein Gamechanger jetzt Künstliche Intelligenz? Also ich habe das Gefühl, dass KI, also Sprachmodelle, unglaublich gut darin sind, mir Alternativen, die ich mir gar nicht vorzustellen wage, auszubuchstabieren. Und zwar mit wenigen Prompts.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch so in verrückter Weise sozusagen ist es gleichzeitig aktuell so ein Hype und gleichzeitig unterschätzt. Ja, in der Frage, inwieweit setzen wir das jetzt um, ja, und kriegen das sozusagen in die Prozesse da, wo es wirklich auch eine große Chance bietet. Ne? Und es ist auch ein gutes Beispiel dafür, was halt häufig bei dieser Art von Arbeit passiert. Ich würde gerne ein anderes Tool noch ansprechen. Das ist halt so Trendscanning und Monitoring, ne? Also wo man schaut, wo sind neue Entwicklungen. Und da ist die KI auch auf den großen Listen sozusagen seit 10, wenn nicht gar 20 Jahren. Ne? Das ist ja eine lange, stetige Entwicklung. Und da sagt man dann immer auch gerne zu, ach ja, nee, das spielt ja keine Rolle und ach ja, das dauert ja noch und dann gewinnt mal der Schachcomputer, dann kommen vielleicht 2, 3 Menschen mehr in so einem Foresight-Workshop, so, ja, könnte doch wichtig werden, vielleicht doch mal anfangen. Und im Bestfall ist es so, wenn du eine etablierte Praxis hast, in der du regelmäßig sozusagen so Foresight-Elemente im Unternehmen nutzt, dann hast du dir das früh mal angesehen, das heißt, du bekommst es auch früh mit, du hast früh mal getestet, ohne dass du dann reinläufst in dem Moment, wo so ein absoluter Hype-Cycle da ist und alle wie verrückt losrennen, die Tools benutzen, aber du hast eigentlich keine Kompetenz sozusagen langsam organisch im ganz Kleinen so aufgebaut. Ja, so. Und ich würde auch denken, das ist nochmal ein Riesen-Game-Changer, das sehen wir ja jetzt auch schon so, auch für die Frage, was heißt das nochmal für Arbeitsmärkte, für Qualifikationen und so weiter und gerade für Wissensarbeit auch, das wurde halt lange unterschätzt, was das für Wissensarbeit wirklich bedeuten kann. Ja.
Also wenn ich mir vorstelle, ich mache mit meinem Team Brainstorming oder mit anderen Unternehmern aus dem Impulse-Netzwerk, dann finde ich, manchmal ist es richtig, richtig stark mit tollen Ideen, Kreativität, alternativen Denken und manchmal sind wir nicht so gut drauf. Ja? Das heißt so quasi diese, wir als Menschen haben dann verschiedene Phasen, Stimmungen und wenn ich mir überlege, die KI denn das mit reinzunehmen, kann man nicht sagen, dass wir auf jeden Fall ein anderes Niveau dann erreichen an Vielfalt von Szenarien, die beschrieben werden können?
Ja und nein, würde ich sagen. Also der eine Punkt ist, du kannst jetzt natürlich auch in unserer Arbeit allein mit der KI, du kannst sehr schnell so Szenariotexte entwickeln. Ja, so. Das geht halt total einfach. Und du hast aber so ein bisschen den Effekt, wo dann so diese persönliche Zusammenarbeit, der Dialog, auch ich nenne das jetzt immer Workshop, der Einfachheit halber, das können aber auch andere Formate sein, wo also Menschen zusammen Zukunft denken, ne? Das ist für mich der Kern. Das findet halt damit nicht statt, sondern du hast so fertige Szenarien, die kommen dir sozusagen aus der KI so rausgeschossen, ja. Und dann hast du einen Effekt und das ist kein Buy-in, ja, weil die Menschen das nicht durchdacht haben. Wenn du eine sehr gute, etablierte KI-Zusammenarbeitspraxis schon hast, ja, dann würdest du hingehen und sagen, ah, ich hinterfrage nochmal, was macht das denn wahrscheinlich, ja, was sind die treibenden Faktoren, wo sind denn hier die Schwächen in den Annahmen und so. Und dann würdest du wie in so ein Zukunftshinterfragungsspiel mit der KI gemeinsam gehen, im Bestfall aber auch mit den Kollegen zusammen, ja, weil ihr müsst es halt im Team durchdacht haben. Ne? Wenn einer eine wahnsinn super Zukunftseinschätzung hat mit ganz vielen plausiblen Szenarien im Team und sonst glaubt aber keiner dran, dann ist halt auch nicht geholfen so ein bisschen. Ja, da müssen halt immer mehrere ins Boot. Ne? Und da, glaube ich, kann die KI auch ein super Partner sein.
Und wie doch bei Menschen auch, ne?
Ja, genau, ganz genau.
Also bei Menschen würde man auch sagen, ja, Herr Nikolaus, schöne These, aber ich glaube nicht dran, weil dieser Faktor ist nicht so und so weiter. Und da geht es halt in ganz andere Themen. Aber was mir noch in den Kopf kommt, mein Gefühl, dass viele eben auch sehr zögerlich sind, weil wenn ich jetzt mit meinem Team als Mittelständler verschiedene Zukünfte, ne, im Plural überlege, dann heißt es ja, ich selbst verliere vielleicht auch Autorität. Weil viele glauben ja noch, der Chef müsste quasi der sein, der weiß, wo es lang geht, ja. Und die Wahrheit ist, keiner weiß es ja.
Ja, genau. Also das ist schon inhärent so. Und da muss man sich auch drüber im Klaren sein, wenn man das anfängt, dann stellt man in Frage, dass das Unternehmen so genau weiß oder halt auch der Chef, wo es lang geht. Ja. Ich würde das aber immer verstehen als eine Anerkennung der Realität. Ja, so, alles andere ist letztlich eine Illusion. Ne? Also wo weiß man genau, wie es weitergeht und so weiter. Ich denke auch, viele Unternehmen sind wirklich auf diesem Weg, ne, auch ihre Führungsrolle neu zu definieren, das mehr als Coach und so weiter zu verstehen, weniger so diese klassische Rolle zu haben, ich sage genau, wo es lang geht und so. Da bleibt auch noch genug Führung übrig, ja, wenn man Vorausschau macht, ja. Weil am Ende, du stehst halt mit verschiedenen Szenarien da. Du hast einerseits eine analytische Frage, so, was heißt das jetzt für uns? Müssen wir uns auf irgendwas vorbereiten? Können wir irgendwo Stellschrauben losschieben? Und du hast aber noch eine weitere Frage, die aus meiner Sicht auch am besten im Team zu beantworten ist, wo willst du halt hin? Ne? Also so ein Visionsszenario, ein Leitbildszenario, was natürlich auch nicht vollkommen utopisch sein sollte, sondern irgendwie realistisch machbar, aber was dir nochmal eine Richtung gibt, in die wollen wir. Ja, und das ist halt schon eine urmenschliche Aufgabe. Ja, so. Und auch eine, von der ich glaube, dass gute Führungskräfte, die auch zeitgemäß führen, dass sie das gut eigentlich mit ihren Mitarbeitern machen kann und dass das auch eine immense Kraft entfalten kann, wenn das gemacht wird.
Du sagst zeitgemäß, ist es auch eine Generationenfrage? Würdest du sagen, dass die neuere Generation vielleicht offener ist, auch eben auch Unsicherheit, Ungewissheit auch ja auszubuchstabieren und auch das quasi offen zu legen mit dem Team?
Ja, ich glaube, sie sind auch schlicht mehr damit aufgewachsen. So, es gibt ja schon noch so eine Führungsriege, die vielleicht auch noch so Wirtschaftswunder Paradigmen ganz stark miterlebt hat, stetiges Wachstum und so weiter und eigentlich eine große Stabilität lange erlebt hat. Und eine jüngere Generation, die jetzt reinkommt, die ist viel offener. Denen fällt es auch leichter meistens. Ne? Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir diese Szenarien, hier sind diese Schlüsselfaktoren, denkt die mal in Alternativen. Das ist oft für Leute, sagen wir mal, ab 50 plus ein bisschen schwerer, wenn die das zum ersten Mal machen. Und für Jüngere ist es so, ah ja, okay, ich überleg mal. Und zack, 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 haben sie drei Alternativen. Ja, so, also das kommt ein bisschen natürlicher. Wir haben zum Beispiel auch die Empfehlung, wenn das irgendwie sinnhaft geht, zu sagen, wir nehmen einen überproportional hohen Anteil Jüngerer in diese Prozesse. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, man hat so 15 Leute oder so, die in so einen Workshop vielleicht mal kommen, dann ist ein höherer Anteil, als es sozusagen demografisch der Fakt wäre, ist ein bisschen jünger. Ja, die haben halt auch, sitzen länger in dieser Zukunft, ja, das ist nicht fair zu sagen. Ja, die haben auch einen großen Gestaltungswillen und das kann auch nochmal so atmosphärisch ein bisschen helfen.
Ist das wirklich so, wenn man älter ist, dass man irgendwie dann ein bisschen abstumpft und gar nicht mehr so viele Möglichkeiten im Blick hat?
Nicht per se, ne? Also nicht per se, ja, das wäre halt auch, weißt du, viel zu kurz gesprungen, wenn du sagen würdest, die Älteren können das nicht oder so. Ich mache das jetzt auch schon lange, ja, ich bin auch 50 plus. Ich würde auch sagen, gib mir einen Schlüsselfaktor und ich mache dir mit Begeisterung schnell 10 Alternativen und so. Das ist natürlich persönlich abhängig, aber wenn du das mal so als grobes Bild, ja, ist es schon so, dass es den Jüngeren oft ein bisschen leichter fällt und dass sie sich auch total freuen, wenn diese Offenheit da ist, weil es halt immer auch eine Gestaltungsoption beinhaltet. Ja.
Es gibt ja auch eine andere Dimension, nämlich die Frage, wie kurzfristig denke ich und plane ich und wie langfristige Perspektiven habe ich. Man würde ja einfach denken, so im Mittelstand, Familienunternehmen, wo ja teilweise es um viele Generationen geht, da wird man per se schauen, dass man ganz langfristig denkt. Beobachtest du so etwas oder ist das zu klischeehaft?
Nee, das nehme ich durchaus auch wahr. Also ein großes Projekt, was ich auch mal mit einem Familienunternehmen gemacht habe, was genau aus dieser Haltung kam, war für Haniel. Ne? Das ist ja auch so Inhaber geführt noch stark und also aus dieser Familie. Aber das kam stark aus einer Wertehaltung, die ich auch stark sehe, besonders im Mittelstand in Deutschland, die ich auch für wesentlich halte, wirklich gerade für den Umgang mit dieser aktuellen Unsicherheit. Ja, dann zu sagen, ja, es gibt nicht nur irgendwie Märkte, die sich verändern und dann müssen wir reagieren, ne, so ganz kurzfristig gesprungen, sondern auch, was wollen wir eigentlich für Werte erhalten, wofür wollen wir stehen, welche Zukunft wollen wir gestalten. Und in diesem Haniel-Projekt zum Beispiel, die haben damals den Begriff, ich glaube, die nutzen den auch bis heute noch, enkelfähig stark geprägt. Ne? So, der hat sich ja auch sehr verbreitet. Ja.
Enkelfähigkeit, ja.
Und das, finde ich, steht sehr für so eine Haltung auch von, nennen wir es mal noch, Inhaber geführten, persönlich geführten Mittelständlern. auch größeren durchaus, aber auch kleineren, die sagen, das ist mir auch persönlich wichtig und das steht vielleicht über einer Profitmaximierung oder so, die bei den ganz großen Unternehmen, sobald die an der Börse sind, natürlich im Vordergrund stehen. Ja. Die machen immer dann die Zeithorizonte auch kürzer.
Wenn ich jetzt als Unternehmerin anfange, sage, komm, ich muss jetzt gerade in so Zeiten, die so schwierig sind, wo so unklar ist, wie es weitergeht, genau jetzt erst recht, so heißt der Podcast, sollte ich vielleicht doch mal überlegen, halt in die Zukunft zu schauen oder die Zukunft zu gestalten. Was wären so die ersten Schritte, die man gehen könnte?
Ja, ich habe in der Vorbereitung auch wirklich nochmal überlegt, wie kann man so runterbrechen, ne? Weil natürlich auch klar ist, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht immer im Riesenunternehmen oder Organisation unterwegs ist, sind die Ressourcen auch begrenzt, ne? Da sollte man auch gut mit umgehen. Und meine Empfehlung, wir arbeiten halt viel mit so einem Ansatz, in dem wir Foresight Capacity Building, also wirklich das kontinuierliche Aufbauen von so einer Fähigkeit, Zukunft zu denken und damit heute zu arbeiten und was fürs Heute abzuleiten, ist, dass man nicht in so einem einmal Testprojekt denkt, sondern eher im Aufbau von der Fähigkeit, längerfristig zu denken und zu handeln. Und das heißt, man sucht als erstes, ich glaube, 3 Schritte habe ich gefunden, genau. Man sucht als erstes ein Team, ja, weil alleine ist immer schlecht. Das ist dann so der eine verrückte Zukunftsmensch, ja, so. Das schafft man eigentlich nicht.
Der begrenzt es, ne? Auch der begrenzt sich seine Erfahrung durch seine Erlebnisse, durch seinen Gedanken und das reicht nicht aus, um eine gute.
Genau, also aus der Art der Praxis sozusagen, aus der ich komme, da ist dieses Zusammenarbeiten, gemeinsam Zukunft denken, ist auch ganz wesentlich. Also einerseits als ein partizipatives Element, die Menschen können mitsprechen, aber auch um verschiedene Perspektiven, so was du jetzt ansprichst, auch sicherzustellen, dass die da sind, ja, so dass die in diese Perspektiven einfließen. Und da ist erfahrungswert auch Freiwillige vor. Ja, also es ist weniger, dass man sagen kann, ach, jetzt hier der Strategiechef, der muss das jetzt mal machen. Wenn der kein inhärentes Interesse hat, sich damit auseinanderzusetzen, ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja, das heißt, ein bisschen schauen, wo sind Menschen, die schon Interesse dran haben, die vielleicht eh schon, dann haben die da irgendwie so Trendscanning mal gemacht, waren da bei so einer Konferenz oder so. Also die so ein bisschen finden und denen dann ein bisschen Zeit geben. Und ein guter erster Schritt ist wirklich so ein Trendspotting, Trendmonitoring, zu sagen, was sehen wir denn aktuell an wesentlichen Entwicklungen? Ja, so. Und dann zu fragen, okay, welche davon sind relevant für uns, welche müssen wir uns näher angucken und was sind vielleicht erste Schritte, um damit einen proaktiveren Umgang zu finden. Ja, so. Das wäre so ein kleiner Mini-Pilot, würde ich sagen, kann man schaffen, wenn man so ein bisschen, sag mal, pragmatisch ist, ja, so, und jetzt nicht die Neigung hat, daraus eine Wissenschaft zu machen, das ist immer einfach, das zu machen. Dann könnte man sagen, da bereitet mal jemand eine Woche was vor und dann geht man in einen Workshop damit. Ja, so.
Aber ganz konkret, diese Person, ja, die dann Trend Monitoring macht, Trend Spotting, recherchiert mit KI, mit Google, guckt, was gibt es für Studien oder wie würdest du vorgehen? Ganz konkret.
Ja, genau. Also ich würde da immer empfehlen, auch erstmal zu schauen, was gibt es schon. Man muss halt das Rad nicht neu erfinden. Ne? Es gibt ganz viel Informationen auch zu diesen Vorgehensweisen. Es gibt zum Beispiel eine gute, wenn man jetzt europäisch unterwegs ist, sind ja viele deutsche Mittelständler auch. Von der Europäischen Kommission gibt es so eine Megatrend-Datenbank, die wird regelmäßig aktualisiert. Dann hätte schon mal erstmal so die Megatrends, das ist sozusagen so die absolute Basis von relativ stabilen Trends, die könnte man sogar ohne diese Recherche, da gibt es ein ganzes Toolkit, haben wir für die mal entwickelt, kannst du einfach einen Workshop dir aus dem Netz ziehen und den machen. Ja?
Was sind so die ganz großen gesellschaftlichen Trends, was passiert gerade in unserer Gesellschaft in Europa?
Genau. Das heißt, demografischer Wandel, Klimawandel, Digitalisierung und so weiter. Ne? So.
Genau, die ja irgendwie auch dann sich spiegeln werden in meinem Geschäft irgendwann. Ne?
Ja, ganz genau. Also das wäre sozusagen der kürzeste Sprung, dass man ein bestehendes Toolkit nimmt. Davon gibt es einige, haben wir auch viele entwickelt. Und sagt, wir nehmen einfach mal aus einem frei verfügbaren Toolkit, nehmen wir mal so ein Element und führen so einen Workshop durch. Ja, so. Und wenn man aber ein bisschen mehr Zeit reingeben kann, was oft sinnvoll ist, weil man es dann spezifischer zuschneiden kann auf Themenfelder, die einfach in dem Unternehmen, in dem Geschäftsfeld eine größere Rolle spielen, dann würde schon eine Person einfach ein bisschen recherchieren, am besten genau mit Unterstützung von KI. Müsste man gucken, dass man mit Storm oder ähnlichen, ne, also wo man eine solide Faktenbasis wirklich hat, eine gute Quellen rauszieht, das ein bisschen aufarbeiten und dann in Dialog mit Kollegen gehen. Ja, und so ein Workshop, wir machen auch Workshops zum Beispiel dauern einfach nur 2 Stunden. Ja, einfach in dem Wissen auch, die Zeit ist begrenzt und das Schlimmste, was man mit Foresight eigentlich machen kann, ist zu sagen, man macht ein Riesenprojekt draus und am Ende hat man ganz wenig Handlung für heute raus und ganz wenig sozusagen konkreten Benefit, sondern eigentlich eher klein starten, in kleinen Happen und dann Stück für Stück die Kompetenz aufbauen und auch wirklich was tun auf der Basis der Erkenntnisse. Das ist eigentlich viel ratsamer.
Wenn wir kurz auf den Anfang zurückkommen, du hast gesagt, es geht eigentlich gar nicht um die Glaskugel, es geht um das Gestalten von Zukunft. Das heißt, wenn man so einen Workshop macht oder mit seinem Team überlegt, dann geht es ja auch um Entscheidungen. Wohin wollen wir? Also was gestalten wir? Welche Entscheidungen treffen wir? Und das kann ja auch dazu führen, dass Mitarbeiter einfach gehen, weil sie sagen, das ist nicht meine Zukunft. In die Richtung will ich nicht gehen.
Habe ich noch nicht erlebt, aber könnte theoretisch sein. Ja, so. Also was ich mehr erlebt habe, ist, dass es positiv erlebt wird, dass Raum ist, um solche Fragen zu diskutieren, dann brauchst du halt schon ein bisschen länger. Ne? Das schaffst du jetzt nicht mehr in 2 Stunden. Ja, so. Dafür bräuchte man ein bisschen mehr Zeit. Aber dass es eher motivierenden und kraftfreisetzenden Effekt hat, wenn du das machen kannst. Was natürlich absolut korrekt ist, ist die Entscheidung sozusagen und auch die Festlegung, die schließt immer andere Optionen aus. Also solange du nie sagst, in welche Zukunft du eigentlich willst, kann man natürlich auch fröhlich imaginieren, dass da alle die gleiche Zukunft wollen vielleicht. Ne, wenn man es halt mal konkret macht, dann hat man im Zweifel auch eine Auseinandersetzung darum. Ja, das ist richtig.
Da hat man Leute, die Nein sagen oder eben auch im Gegenteil, weil die Zukunft konkret wird, auch Leute sagen, genau das ist mein Ding, genau da will ich mit dran arbeiten.
Genau, da will ich auch mit mehr Kraft reingehen, als ich vielleicht vorher getan habe. Einfach weil mir jetzt klar ist, wo es auch so ein bisschen diese Leitstern, die Richtung, wo wir hinwollen. Du hast so eine verbindende Kraft auch oft davon, dass man auch mal sagt, ja, genau, das ist ganz wichtig, das wollen wir gemeinsam. Und jetzt lass mal dahin navigieren. Im vollen Wissen, die Disruptionen schlagen links und rechts weiterhin ein. Das heißt, dass genau so dieses normative Visionsszenario, sagen wir, dass das genauso eintritt, ist relativ unwahrscheinlich. Aber wir versuchen halt in die Richtung möglichst viel näher zu kommen, ja.
Vielleicht auch zum Schluss, Cornelia, du bist Profi, was das angeht. Wie gut kennst du deine eigene Zukunft?
Ich weiß halt viel zu gut, wie unsicher die ist. Ja, das ist ein Problem, ja. So, ich würde sagen, ich kenne für mich auch so 5 Alternativzukünfte. Ja, so, also ich denke halt sehr in Alternativen, habe dann auch so die Wünschperspektiven auch in Alternativen zum Beispiel. Ja, so, das ist natürlich auch eine Berufskrankheit. Ja, dass du bei allem, was so eine Zukunftsvorstellung ist, auch immer denkst, na ja, aber was wäre denn, wenn, ne? Was wäre denn, wenn das? Das heißt, ich habe so, ja, vielleicht 5 bis 8 oder so, würde ich sagen.
Und du hast da einen Blick und guckst, okay, in welche Richtung läuft es gerade? Diese Zukunft ist vielleicht dann doch nicht so wahrscheinlich. Du veränderst dann quasi dein Set von 5 bis 8 Zukünften, ja?
Ja, genau. Also ich versuche das so wirklich einmal im Jahr auch ganz systematisch für uns zu machen, ne? Zu sagen, wir verändern sich vielleicht auch Nachfrage, Bedürfnisse, von unseren Kunden, dass wir denen besser helfen können und so. Und was heißt das dann wiederum für uns? Und man hat aber natürlich dadurch, dass wir das ja ständig in den Projekten auch machen, nehmen wir auch immer mal mit und sagen, oh, was heißt das denn für uns? Wir haben Workshops gemacht zu KI und Wissensarbeit. Das betrifft uns dann natürlich genauso. Ja, und das nehmen wir natürlich dann auch so ad hoc mit und sagen, ja, jetzt müssen wir aber doch mal, jetzt lassen wir mal hier gucken. Und wie machen wir das denn? Sowas.
Ich danke dir für diesen Blick in die, nicht in die Glaskugel, sondern in die Techniken, wie man quasi eine eigene Zukunft gestalten kann. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir sehr.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden 2. Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt erst recht Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.